SRF 1.
.30 Uhr. Willkommen zum Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Schweizer Radio. Die Wirtschaftselite und das Volk. Diesen Sonntag waren das zwei Welten bei der Unternehmenssteuerreform 3. Gibt das der Wirtschaft zu denken? Und apropos Angst vor Abwanderung der großen Multis. Wo können die denn hin? Nein zur Unternehmenssteuerreform 3. Scherbenkitten heißt es nun beim Bundesrat.
Ja, ganz einfach gesagt, das schiesst mich natürlich an, wenn man das Wort so brauchen darf. Aber es gehört zum politischen Alltag.
Bundesrat Ueli Maurer spricht Klartext hier im Tagesgespräch. Dann, Nordkorea schießt atomfähige Raketen ab. Immer wieder. Doch diesmal kommt der UNO-Sicherheitsrat zusammen zur Dringlichkeitssitzung. Droht jetzt Gefahr? Vergebt den Priestern. Darum bittet Papst Franziskus die Opfer sexueller Gewalt. Genügt das? Rendezvous mit diesen Themen und Ivana Pribakovic und Damian Rast im Studio.
In Deutschland soll der umstrittene Chef der AfD Thüringen, Björn Höcke, aus der Partei ausgeschlossen werden. Der Bundesvorstand der Partei Alternative für Deutschland habe entschieden, ein Parteiausschlussverfahren gegen Höcke einzuleiten. Grund für das Verfahren sei eine Rede, die Höcke Mitte Januar in Dresden gehalten hatte. Darin spielte er auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin an und sprach von einem Denkmal der Schande und einer dämlichen Bewältigungspolitik Deutschlands. Ob Höcke tatsächlich aus der Partei ausgeschlossen wird, muss nun in erster Instanz ein Schiedsgericht der AfD Thüringen entscheiden. Das Attentat eines türkischen Polizisten auf den russischen Botschafter in Ankara. Diesen Moment hat der türkische Fotograf Burhan Özbilici festgehalten für die US-Nachrichtenagentur Associated Press. Nun hat die Stiftung World Press Photo das Bild zum Foto des Jahres gewählt. Die Jury der Stiftung würdigte es als ein explosives Bild, das den Hass in unserer Zeit ausdrücke. Die USA blockieren die Ernennung des neuen UNO-Gesandten für Libyen. Nun hat UNO-Generalsekretär Antonio Guterres sein Bedauern darüber geäußert. Der ehemalige palästinensische Regierungschef Salam Fayyad sei die richtige Person für diesen Posten, erklärte Guterres. Er denke, es schade dem Friedensprozess in Libyen, dass er Fayyad nicht ernennen könne. Die UNO-Botschafterin der USA hatte die Ernennung Fayyads am Freitag blockiert, mit der Begründung, die USA würden Israel unterstützen. Im US-Bundesstaat Kalifornien haben sich mindestens 180.000 Menschen in Sicherheit gebracht vor dem drohenden Bruch des Abflusskanals eines Staudamms. Der Notabflusskanal des Oroville-Staudamms weise starke Erosionsschäden auf, hatte zuvor der Nationale Wetterdienst gewarnt. Bei einem Bruch müsste mit einer Überflutung gerechnet werden. Der Gouverneur Kaliforniens hat inzwischen den Notstand für mehrere Bezirke ausgerufen. Der 2230 Meter hohe Damm des Lake Oroville ist der größte Staudamm der USA. Er liegt 125 Kilometer nördlich der Bundeshauptstadt Sacramento. Die Familie des früheren Unternehmers Rolf Erb muss bis am 1. Mai aus ihrem Schloss im Kanton St. Gallen ausziehen. Das hat das Bundesgericht entschieden. Rolf Erb ist der letzte Konzernchef der Winterthurer Erbgruppe, die 2003 Konkurs ging. Kurz vor dem Konkurs hatte Erb das Schloss Salenstein an seine Familie verschenkt. Das Bundesgericht entschied aber, dass auch das Schloss zur Konkursmasse gehört. Das Wetter. Heute und morgen liegt im Flachland verbreitet Hochnebel mit einer Obergrenze bei rund 1000 Metern. Der Hochnebel löst sich nur teilweise auf. Sonst scheint meist die Sonne. Im Süden ist es veränderlich bewölkt. Die Temperatur erreicht 4 bis 8 Grad. Im Flachland weht eine mäßige Bise. Auf den Alpengipfeln weht der Südwind.
Arbeitsplätze sichern, Schweiz stärken, rief Economy Suisse im Abstimmungskampf per Plakat, Video und Flyer den Stimmbürgern zu. Doch diese Stimmbürger ließen sich wenig beeindrucken und schmetterten die Unternehmenssteuerreform ab. Und das sagen Passanten heute Vormittag in Luzern zur Abstimmung.
Das war für mich von Anfang an ganz klar, dass einfach die Wirtschaft unanständig bevorzugt wird. Dass die Gewinn machen und zu wenig versteuern zulasten der Allgemeinheit.
Ich habe das Gefühl, dass die Angst zu gross ist, dass nachher der normale
Kleinsteuer zahlen muss, dafür einbüssen, damit die grösseren Unternehmer die günstigeren Steuern bekommen.
Wir befürchten ganz allgemein, dass der Mittelstand wieder einmal darunter leiden muss.
Letztendlich würde ich sagen, das steigende einfach Unbehagen, dass halt der Staat schon in allererster Linie immer für die Grossen sorgt.
Tönt es aus Luzern. Es ist nicht die erste schmerzliche Niederlage der Wirtschaft. Weshalb macht die Drohung mit den Arbeitsplätzen keinen Eindruck mehr? Woher kommt dieses Vertrauensproblem? Dominik Meyer.
Heinz Karrer hat viel Post erhalten seit gestern. 50 bis 60 Mails sind beim Präsidenten von Economy Suisse eingetroffen. Mails von Menschen, die Nein gestimmt haben zur Unternehmenssteuerreform, enttäuscht von der Wirtschafts- und von der Konzernwelt. Eine dieser Nachrichten geht dem obersten Wirtschaftslobbyisten besonders nah. Ein persönlicher Freund hat ihm geschrieben.
Ich habe ein sehr langes Mail, auch sehr differenziertes Mail gebracht und persönliche Erlebnisse geschildert im Unternehmensumfeld. Ja, das hat mich schon wieder etwas zum Nachdenken gebracht.
Viele Leute identifizierten sich nicht mehr mit der Welt der großen Konzerne, sagt Karrer.
Die Vertrauenserosion, das ist etwas, was schleichend über die letzten Jahre passiert ist. Und dann stellen wir auch fest, wir haben mehr Verantwortliche in Unternehmen, die aus dem Ausland kommen und vielleicht eben nicht Schweizer Wurzeln haben, vielleicht auch nicht dieselbe Affinität haben. Also von daher gibt es vermutlich viele Gründe, weshalb auch so eine Vertrauenserosion stattgefunden hat.
Im Aargau, wo internationale Großkonzerne wie ABB oder Alstom tausende Stellen bieten, wird Peter Lüscher noch konkreter. Der Leiter der kantonalen Industrie- und Handelskammer sagt, wir haben ein Problem.
Ich habe den Eindruck, dass in letzter Zeit sich die Wirtschaft in der Wahrnehmung der Arbeitnehmenden ein Stück weit von ihnen entfernt hat, dass viele Entscheide internationaler gefällt werden.
Nachdenklich ist auch Felix Howald, der Direktor der Zentralschweizer Industrie- und Handelskammer. Was gut ist für die Wirtschaft, ist auch gut für die Menschen. Lange sei dies Schweizer Konsens gewesen.
Also bis vor einer Woche hätte ich gesagt, der gilt noch. Man sieht ja, die Schweizer Bevölkerung stimmt normalerweise wirtschaftsfreundlich ab. Jetzt ist etwas passiert.
Das Vertrauen ist weg. Und die kleinen Firmen müssten jetzt für das schlechte Image der Konzerne büßen, ergänzt Christoph Erb, der Direktor des Verbands KMU Bern.
Diese Gefahr besteht sicher ein bisschen, dass man, wenn man Wirtschaft hört, primär an Großkonzerne denkt.
Ein früherer Spitzenmanager und Funktionär eines großen Wirtschaftsverbands wird im Gespräch mit Radio SRF sehr deutlich. Das Grundvertrauen in die Manager der Konzerne sei weg seit den Lohnexzessen der Nullerjahre. Der pensionierte Wirtschaftsmann will nicht mit seinem Namen auftreten. Eines aber sagt er noch, Wirtschaftsführer seien so weit weg vom Volk, dass ihnen viele Menschen gar nicht mehr glaubten. Schon gar nicht, wenn sie drohten im Abstimmungskampf, dass zum Beispiel Stellen verloren gehen könnten. Eine solche Abwanderung lasse sich im Nachhinein ohnehin nie belegen. Das Jobargument gar als Boomerang also. Hier widerspricht Economy Suisse-Präsident Heinz Karrer.
Wenn es offensichtlich zu Arbeitsplatzverlusten führen könnte, ich glaube, da kann ja nicht die Schlussfolgerung sein, dass man nicht darüber sprechen darf, dass es nicht damit verbunden Probleme sein können.
Sein Verband aber wird die Kampagne zur Unternehmenssteuerreform analysieren und Schlüsse daraus ziehen. Und was ist mit dem Vertrauen, das weg ist? Es brauche Dialog, mehr Dialog, sagt Karrer. Economy Suisse sei dran, Konzernchefs näher zum Volk zu bringen. Und seinem Freund, der ihm geschrieben hat, enttäuscht von der Wirtschaftswelt, dem will Heinz Karrer heute noch zurückschreiben.
Möglicherweise treffe ich ihn sogar und werde mich darüber unterhalten, weil ja auch die Suche nach Lösungen dann nicht ganz so einfach ist.
Stimmen aus der Wirtschaft, zusammengetragen von Dominik Meyer. Eine der Hauptdrohungen der Befürworter der Unternehmenssteuerreform war, wenn die Reform scheitert, dann wandern große Konzerne ab und damit verlieren wir Steuern. Die Konzerne verhielten sich still. Jetzt, nach der Abstimmung, machen wir den Realitätscheck. Wohin könnten die Firmen denn gehen? Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Das Wichtigste zuerst. Einen Exodus werde es nicht geben, sagt Gabriel Rümo. Er ist zuständig für Steuerfragen beim Wirtschaftsverband Swiss Holdings. Das ist der Verband, in dem große internationale Holdings zusammengeschlossen sind.
Ich denke, es wird keinen Knall geben und die Unternehmen werden kilometerweise mit Zügelwagen abwandern.
Aber der Volksentscheid von gestern wirke sich sehr wohl aus auf das Verhalten der Konzerne. Zwar nicht bei Schweizer Großkonzernen, die hier verwurzelt sind, wie Roche, Novartis und Nestle, dafür aber bei Rohstoffhändlern in Genf und Zug zum Beispiel. Dort würden sich die Manager Gedanken machen.
Ich meinte, die Unternehmungen, die sehr mobil sind, die wenig Substanz haben hier in der Schweiz, die sind wahrscheinlich erhöht nervös, weil ihre Tätigkeiten sehr international ausgerichtet sind und der Bezugspunkt zur Schweiz eher gering.
Aber wo könnten solche Firmen denn hin? Rümo nennt eine Reihe von Ländern als mögliche Alternative. Die Niederlande, Irland, Luxemburg, Belgien oder auch Singapur.
Das sind auch keine Bananenrepubliken, also die haben auch ein sehr stabiles Umfeld für solche Unternehmungen.
Und Großbritannien bringt sich nach dem Brexit-Entscheid ebenfalls neu in Position. Britische Standortförderer würden sogar aktiv buhlen um Schweizer Firmen, um sie nach London zu locken. Doch auch diese Länder stehen unter dem Druck, sich den internationalen Regeln anzupassen. Und wie sie dies regeln werden, ist oftmals auch noch nicht geklärt. Nicht in Frage kämen dagegen typische Steueroasen wie die Jungferninseln, sagt Rümo.
Das sind keine Optionen für die Unternehmungen, die es auch anzusiedeln gibt in der Schweiz.
Fazit: Nach dem Nein zur Unternehmenssteuerreform 3 bleibt die Schweiz für die großen und bekannten Namen unter den Holdinggesellschaften ein guter Standort. Und auch in jenen Ländern, die als Alternative in Frage kommen, sind die Steuerregeln in Bewegung.
Rendezvous, darauf können Sie noch gespannt sein. Nordkorea ist offenbar gefährlicher als gedacht. Der UNO-Sicherheitsrat ruft eine dringliche Sitzung ein. Dann zum Leserbrief der besonderen Art. Wie kann ein Priester so viel Schmerz bereiten, schreibt der Papst über Pädophile in der Kirche. Missachtet und missbraucht fühlen sich die Verlierer der französischen Gesellschaft in der Banlieue von Paris. Ein aktueller Fall zeigt auf, die Politik hat keine Rezepte. Und Daumen drücken am Berghang. In der Kombination haben wir Chancen auf Medaillen. Davon ist Bernhard Scher überzeugt. Nordkorea. Das Land ist klein, aber schwer einzuschätzen. Sein Diktator Kim Jong-un lässt keine Gelegenheit aus, seine Nachbarn zu provozieren und auch den USA zu drohen. Und zwar mit der Atombombe. Ist das nur ein Hirngespinst oder geht von Nordkorea nach diesem Raketentest plötzlich eine ernstzunehmende Gefahr aus? Die Frage an Sie als Mann für geopolitische Sicherheit, Fredrik Steiger.
Ja, Nordkorea ist bereits heute eine ernstzunehmende Gefahr für seine Nachbarländer ohnehin, aber indirekt auch für uns. Zwar kann Nordkorea im Moment noch keine Atombomben auf Europa abfeuern, aber es hat in den letzten Jahren enorme und überraschende Fortschritte in der Raketentechnologie gemacht. Es macht zurzeit so viele Raketentests wie nie zuvor. Das heißt, der Zeitpunkt rückt immer näher, an dem Nordkorea imstande sein wird, Interkontinentalraketen mit atomaren Sprengköpfen zu bestücken und diese auch nach Europa und in die USA abzufeuern. Experten rechnen, dass das in wenigen Jahren der Fall sein wird.
Was soll denn der neueste Raketentest? Ist das eine gezielte Provokation an die Adresse von Donald Trump? Es war ja der japanische Regierungschef ausgerechnet zu dem Zeitpunkt bei Trump.
Natürlich will Nordkorea den neuen US-Präsidenten testen. Es will ihm im Grunde genommen die Botschaft zusenden, er kann überhaupt nichts tun gegen einen nordkoreanischen Atomtest. Trump hat ja im Wahlkampf gesagt, er würde nie zulassen, dass Nordkorea Interkontinentalraketen herstellt oder überhaupt besitzt. Aber eben, er hat eigentlich nichts in der Hand. Er ist ohnmächtig, wie alle anderen Länder auch, gegenüber diesem Regime. Und das ist ja die Strategie des Kim-Regimes in Pyongyang. Es will so viel Unsicherheit und Angst verbreiten, dass niemand es wagt, anzugreifen.
Die einzige Chance, Druck auf Nordkorea auszuüben, hat China, wenn man Beobachtern glauben will. Warum tut denn China nicht mehr, als Nordkorea einfach nur zu warnen?
China will zwar nicht, dass Nordkorea Atombomben hat, aber es will noch viel weniger, dass das nordkoreanische Regime stürzt, dass das Land sozusagen implodiert. Aus zwei Gründen. Es hat Angst vor Millionen von Flüchtlingen aus Nordkorea, das ist nachvollziehbar. Und es gibt eben auch machtpolitische Gründe. China möchte keinesfalls, dass Südkorea, das ja ein Alliierter der Vereinigten Staaten ist, direkt bis an die chinesischen Grenzen sich ausdehnen könnte.
Also was ist denn der klügste Umgang mit der kleinen Diktatur ganz im Osten Asiens? Einfach da sitzen und nichts tun ist vielleicht auch nicht so gut.
Das Problem, es gibt keine wirklich gute Alternative. Sanktionen haben ihr Ziel bisher nicht erreicht. Ein militärischer Angriff auf Nordkorea wäre eine Hochrisikostrategie, vor allem für Südkorea, für die Nachbarländer. Bleibt also die Diplomatie, also eine Art, könnte man sich vorstellen, Arrangement. Man gibt dem Regime dort sozusagen eine Unantastbarkeitsgarantie. Es kann weiter diktatorisch regieren, wenn es im Gegenzug nuklear abrüstet. Aber es ist höchst zweifelhaft, ob Pyongyang und das Regime dort überhaupt auf ein solches Geschäft eingehen würde.
Danke für diese Gedankengänge, Fredi Gsteiger. Auf der Frontseite der italienischen Tageszeitung La Repubblica schreibt heute einer, der nur seinen Vornamen nennt: Francesco. Es ist der Papst höchstpersönlich und er schreibt über ein Thema, das ihm am Herzen liegt: katholische Priester und ihre sexuellen Übergriffe gegen Kinder und Jugendliche. Franziskus bittet um Vergebung. Franco Battel aus Rom.
Der Artikel von Franziskus ist nicht abstrakt, sondern sehr konkret. Der Papst beschreibt das lange Leiden des Schweizers Daniel Pite. Pite ist in Freiburg aufgewachsen und wurde dort Ende der 1960er Jahre als Achtjähriger von einem katholischen Priester sexuell missbraucht, während Jahren. Pite hat darüber ein Buch geschrieben, für das Papst Franziskus nun das Vorwort verfasste. Das Schicksal des Schweizers berühre ihn sehr, schreibt der Papst heute in der Repubblica. Und Franziskus zieht daraus seine Schlüsse. Die katholische Kirche müsse mit äußerster Strenge gegen die fehlbaren Priester vorgehen. Das Gleiche gelte für ihre Vorgesetzten, Bischöfe oder Kardinäle, welche die Verbrechen ihrer Priester deckten. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass sich Papst Franziskus in dieser Weise äußert. Er hatte den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch katholische Priester schon vor 2 Jahren als ein Geschwür bezeichnet. Der Papst traf auch Opfer, bat sie um Vergebung und sprach ihnen Mut zu. Und sein Vorgänger Benedikt war der erste Papst überhaupt, der hunderte pädophile Priester vom Kirchendienst ausschloss. Dieses Engagement der Päpste Benedikt und Franziskus wird allgemein anerkannt. Doch es reiche nicht, sagen Kritiker, es brauche mehr, vor allem Taten. So hatte etwa eine Expertenkommission der Vereinten Nationen den Vatikan vor 3 Jahren in einem Bericht dazu aufgefordert, mehr Transparenz zu schaffen. Diese Forderung wurde von Papst Franziskus bisher nicht umgesetzt. Die Ermittlungen, die der Vatikan gegen fehlbare Priester führt, unterliegen weiterhin dem päpstlichen Geheimnis. Die UNO-Experten hatten den Vatikan auch dazu aufgefordert, eine Kommission einzusetzen, um die Prävention zu stärken. Diese Kommission hat Franziskus tatsächlich geschaffen, aber sie hat bisher wenig Konkretes geliefert. Noch schwerer als diese Versäumnisse aber wiegt etwas anderes. Noch immer kommen in Italien und auch anderswo regelmäßig neue Missbrauchsfälle ans Licht. Die Zeitung La Repubblica, in der Franziskus heute schreibt, publizierte vor einem Monat eine Liste mit Fällen und nannte vor allem auch die Vorgesetzten der fehlbaren Priester, allesamt Bischöfe oder Kardinäle. Das hat viel Druck erzeugt. Auch darauf hat der Papst heute reagiert, erneut mit Worten.
Franco Battel über seinen Namensvetter im Vatikan. Theo heißt der junge Schwarze aus der Banlieue von Paris. Theo erzählt seine Geschichte so: 4 Polizisten wollten ihn kontrollieren. Sie betitelten ihn mit Schimpfnamen. Und einer rammte ihm den Polizeistock in den Hintern. Die Polizisten bestreiten dies. Sie sprechen von einem Unfall. Tatsache ist, der junge Mann wird behandelt im Spital. Die 4 Polizisten sind suspendiert. Und am Wochenende gab es Ausschreitungen in der Banlieue. Autos brannten, Demonstranten schlugen Scheiben ein, Dutzende wurden verhaftet. Frage an die neue SRF-Frankreich-Korrespondentin Alexandra Gubser in Paris. Diese Anspannung in den Banlieues, spüren Sie die auch in Paris selbst?
Nein, nicht wirklich. Es sind 2 gesellschaftliche Welten, die sich da nur am äußersten Rand der Stadt touchieren. Im schicken Zentrum der Stadt gibt es weder Solidaritätskundgebungen, es gibt auch keine Ausschreitungen. Diese konzentrieren sich seit gut einer Woche auf verschiedene Städte im Departement Saint-Denis, nördlich von Paris. Die Ausschreitungen scheinen sich zu verbreiten wie ein ansteckendes Virus. Auch in der Nacht auf heute ging wieder ein Dutzend Autos in Flammen auf. Laut Polizeiangaben hat eine Gruppe von rund 50 jungen Autos mit Eisenstangen traktiert, die Scheiben einer Kinderkrippe eingeschlagen. 11 Junge wurden verhaftet und sie seien alle minderjährig.
Der junge Theo bekommt prominente Unterstützung von Künstlern, unter anderem vom schwarzen Schauspieler Omar Sy. Der versucht aber, die Gemüter zu beruhigen, die Justiz funktioniere. Aber diese Rückendeckung, die zeigt doch auch, da gibt es ein Misstrauen gegenüber der Polizei.
Und wie? Besonders in den unterprivilegierten Vororten. Dort tendiert die Jugendarbeitslosigkeit gegen 40% und die Zahl gewaltsamer Übergriffe ist rund 4-mal höher als im nationalen Schnitt. Dort ist es kein Misstrauen gegen die Polizei. Man könnte da auch regelrecht von Hass sprechen. Die Jungen werfen der Polizei ethnisch motivierte Kontrollen vor. Wer schwarz ist oder auch nur arabisch aussieht, werde dauernd kontrolliert und erniedrigt. Die Polizei weist diesen Vorwurf zurück, es sei die Art, sich zu benehmen oder wie man sich kleidet. Wer wie ein Dealer aussehe, der werde halt eher kontrolliert. Umgekehrt werfen die Jungen mit Steinen, sie beschimpfen die Beamten. Es ist eine, man könnte sagen, endlose Spirale von Provokation und Repression.
Rassismus in der Polizei, das als Massenphänomen darzustellen, greift wohl genauso zu kurz. Was ist denn genau das Problem der Polizei, vor allem eben dort in den Banlieues?
Ja, in den Banlieues sind die Polizisten eben längst zu Zielscheiben geworden. Ihnen werden Molotow-Cocktails ins Auto geworfen bei Auseinandersetzungen mit kriminellen Banden, die in den Vororten das Sagen haben. Gibt es immer wieder Verletzte. Und wenn die Polizisten dann mal einen Jungen erwischen, dann ist er mit großer Wahrscheinlichkeit minderjährig und muss umgehend wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Das Frustpotenzial ist also riesig und damit ist auch die Gefahr groß, dass ein Beamter ruppiger reagiert als nötig, ohne das entschuldigen zu wollen. Kurz gesagt, die Polizeikräfte fühlen sich von Justiz und Politik alleingelassen.
Stichwort Politik. Welche Rezepte präsentiert denn die Politik?
Ja, erstmal instrumentalisiert die Politik den Fall Theo. Staatschef François Hollande eilte sofort ans Krankenbett von Theo und morgen will er in Aubervilliers, einer anderen Vorstadt, direkt zu Jungen sprechen. Der Innenminister empfängt heute dazu eine Delegation der Antirassismus-Kommission, um genau dieses Thema zu diskutieren. Und auch die Kandidaten der Präsidentschaftswahl, die sind mobilisiert. Die Front National-Chefin Marine Le Pen unterstützt unbesehen und vorbehaltlos die Polizei. François Fillon, der Konservativen Les Républicains, moniert aus dem fernen La Réunion, dort ist er gerade auf Wahlkampftour, dass er die Solidaritätskundgebungen für Theo bewilligt hätte, etc. Aber von echten Rezepten, wie man den Jungen in den sozial benachteiligten Vororten dauerhaft eine Perspektive gibt, davon spricht derzeit kaum jemand.
Danke für die Einschätzung an Alexandra Gubser. Neu in Paris und so neu eben, dass sie noch nicht eingerichtet sind, deshalb eben hier über Handy. Arbeiten Sie teilzeits? Und wenn Sie nach Hause kommen, kochen Sie, wechseln Windeln, stillen vielleicht sogar noch Ihr Kind? Sie wissen, das ist anstrengend. Viele Mütter machen aus dieser Not eine Tugend und machen sich selbstständig. Und es werden immer mehr. In der Westschweiz haben sich solche Jungunternehmerinnen zum Verein Mampreneur zusammengeschlossen, einem Verein von selbstständig erwerbenden Müttern. Ein Netzwerk, das auch den arbeitenden Müttern in der Deutschschweiz helfen könnte, findet unser Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Drei kleine Kinder und ein Teilzeitjob als Chemielaborantin, das war der Freiburgerin Jessica Chasso zu viel.
Due à l'organisation, s'ils étaient malades, aux activités extrascolaires, aux jours de congé, vraiment c'était l'organisation maison-travail.
Kranke Kinder, schulfreie Tage, zu wenig außerschulische Betreuung. Mit ihrem Teilzeitjob war dies nicht unter einen Hut zu bringen. Also gründete Jessica Chasso ihre eigene Firma. Sie hat ihr Hobby zum Beruf gemacht und bietet Massagen und Schönheitspflege an. Auch Stephanie Ansermo wollte flexibler sein. Die zweifache Mutter hat vor einem Jahr ihre Firma Happy Organization gegründet. Sie bringt Ordnung in eine Firma. Die ehemalige Büroangestellte hilft, Archive aufzubauen oder den Postverkehr effizienter zu gestalten. Eine große Hilfe für die selbstständige Jungunternehmerin ist das Internet.
Avec quelques mots-clés, on tombe facilement sur mon site, donc c'est quand même le moyen le plus efficace qu'il y a pour tomber sur moi. Donc le site internet est primordial.
Neue Kundschaft finde sie hauptsächlich übers Internet, sagt die selbstständige Mutter. Wie Stephanie Ansermo ist laut Bundesamt für Statistik in der Schweiz jede neunte Mutter selbstständig. Bei der Gründung von neuen Unternehmen sei dieser Anteil sogar noch höher und nehme stetig zu, sagt Michele Blasucci, Geschäftsführer der Beraterfirma Startups.ch.
Wir stellen fest, dass wir immer mehr junge Mütter haben, die eben zum Beispiel mit dem Kind kommen, schon in die Beratung.
Sie wollen eine Firma gründen, sei es im Bereich Kunsthandwerk, Marketing oder beim Verkauf von Schönheitspräparaten. Diese Mütter wollen ihre Zeit selber einteilen können, sagt Michele Blasucci. Das Internet spiele dabei immer eine größere Rolle.
E-Mails muss man nicht unbedingt an einer bestimmten Zeit ja beantworten. Die kann man zum Beispiel auch am Abend beantworten, wenn die Kinder schlafen. Oder eben gewisse Arbeiten, die man online erledigen kann, zum Beispiel im Marketing. Auch das kann man machen, wenn das Kind in der Kita ist oder wenn es gerade am Schlafen ist. Also das geht, ja.
Ein Unternehmen zu gründen braucht einen langen Atem. Rentabel ist ein Startup erst nach 2 bis 3 Jahren, wenn überhaupt. Doch gerade Mütter seien oft erfolgreiche Unternehmerinnen, stellt Michele Blasucci fest.
Ich sehe auch Mütter, die planen das viel besser, weil sie eben noch das Kind ja auch noch einplanen müssen, planen die viel, viel besser, sie planen im Voraus und sie planen vor allem auch sehr viel vorsichtiger als vielleicht Männer, die das im Haupterwerb machen.
Kommt hinzu, dass viele dieser Frauen weniger finanziellen Druck haben, weil ihr Partner das Einkommen für die Familie garantiert. Mut braucht es trotzdem, sich als Mutter selbstständig zu machen, und es braucht ein gutes Netzwerk. In der Westschweiz haben selbstständige Mütter deshalb den Verein Mompreneur gegründet. Die Mitglieder können ihre Erfahrungen austauschen und bekommen wertvolle Tipps, sagt Sophie Löffler, Vorstandsmitglied von Mompreneur Freiburg. Sie arbeitet selbst seit 3 Jahren in Freiburg als selbstständige Energetikerin. Sie hilft Menschen, Stress zu bewältigen.
Avec le réseau des Mompreneurs, on peut toujours poser des questions entre nous. Il y a toujours quelqu'un qui a la ressource, qui a la réponse, et donc c'est une grande aide.
Im Netzwerk der Mompreneurs wisse immer jemand eine Antwort auf eine bestimmte Frage, egal ob es Buchhaltung oder Marketing gehe. Der Verein veranstaltet auch Themenabende, zum Beispiel zum Thema, welchen Preis verlange ich für meine Dienstleistung oder mein Produkt.
Parce que souvent les femmes, surtout qui démarrent une entreprise, n'osent pas forcément mettre le bon prix pour la bonne prestation, souvent on se sous-estime encore.
Eine Frau unterschätze oft den Wert ihrer eigenen Arbeit und verlange einen zu tiefen Preis, sagt Sophie Löffler. Der Verein Mompreneur ist mittlerweile in allen Westschweizer Kantonen präsent. Ziel ist es, langsam auch in der Deutschschweiz Fuß zu fassen.
Auch heute stehen die Zeichen gut, dass es so tönen könnte.
Jetzt wirklich das Rennen können gewinnen, Heimweltmeisterschaft, das ist unglaublich.
Beat Voits holte sich gestern an der WM-Abfahrt in St. Moritz-Colt. Heute könnte sich die Schweizer eine Medaille holen in der Kombination. Bernhard Scher zur Ausgangslage.
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Slalom-Spezialisten in Bezug auf die besten Abfahrer deutlich weniger Zeit verloren haben als erwartet. Dies gilt insbesondere auch für den Walliser Justin Murisier. Er ist im Rennen um die Medaillen voll dabei.
Ja, ich bin zufrieden und ein bisschen überrascht, weil ich habe nicht gedacht, dass ich so viel nach vorne wäre. Aber es ist gut. Jetzt muss ich aber trotzdem noch Vollgas geben in Slalom, weil Marcel und Pintu sind ganz eng bei mir und ich glaube, es wird eng dann.
Mit Marcel und Pintu meint Murisier den Österreicher Marcel Hirscher und den Franzosen Alexis Pinturo, die Top-Favoriten auf Gold. Hirscher jedoch bleibt vorsichtig.
Ob das Schwarze ganz okay, aber zeitlich auf Alexis Pinturo fällt dann schon viel. Schauen wir mal die Kurssetzung an, die Pistenbeschaffenheit. Vielleicht kann ich eine gute Nummer ausnutzen, aber es wird schwer.
Die gute Nummer ausnutzen will auch der Schweizer Luca Erni. Er geht mit der Nummer 1 ins Rennen und hat somit perfekte Pistenverhältnisse.
Ja, ich probiere einfach so zu fahren, wie ich es immer tue. Also konstant und sauber ist immer das Ziel und das mache ich heute.
Gespannt darf man sein, was Carlo Janka heute Nachmittag noch zeigt. Nach dem 6. Platz heute Morgen in der Abfahrt bleibt er skeptisch, was den Gewinn einer Medaille betrifft.
Ein paar gute Slalomfahrer haben eigentlich nicht viel verloren auf mich und die werden wahrscheinlich schwer zu heben ziehen im Slalom.
So oder so, die detaillierte Analyse ergibt, dass im Kampf um die Medaillen 12 bis 15 Fahrer in Frage kommen. Darunter mit einem Toplauf auch die Schweizer. So eng ist das Ganze.
Bernhard Scher, und jetzt beginnt der 2. Lauf. Sie können das Rennen live mitverfolgen im Fernsehen auf SRF 2. Unternehmenssteuerreform 3. Er gehört zu den prominentesten Verlierern der Abstimmung, Finanzminister Ueli Maurer. Seine Analyse und seine Pläne zur neuen Version der Unternehmenssteuerreform gleich im Tagesgespräch im 1. und 4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Damian Rast.
Papst Franziskus hat das Vorwort für ein Buch eines Missbrauchsopfers geschrieben. Darin bezeichnet er sexuelle Übergriffe auf Kinder in der katholischen Kirche als absolute Ungeheuerlichkeit und grauenhafte Sünde. Die italienische Zeitung La Repubblica hat das Vorwort heute abgedruckt. In Deutschland soll der umstrittene Chef der AfD Thüringen, Björn Höcke, aus der Partei ausgeschlossen werden. Der Bundesvorstand der AfD hat entschieden, ein Parteiausschlussverfahren gegen Höcke einzuleiten. Grund für das Verfahren sind umstrittene Äußerungen Höckes zum Holocaust-Mahnmal in Berlin. Das Weltpressefoto des Jahres zeigt das Attentat eines türkischen Polizisten auf den russischen Botschafter in Ankara. Diesen Moment hat der türkische Fotograf Burhan Özbilici festgehalten für die US-Nachrichtenagentur AP.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.